Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Female Highest Self Podcast. Und ich habe heute eine ganz, ganz besondere Gästin bei mir und fühle mich unheimlich geehrt, denn heute haben wir die Möglichkeit, geballtes Wissen und geballte Erfahrungen zum Thema Female Empowerment, Frauenförderung und weibliches Unternehmertum und so vieles mehr zu bekommen. Und ich fühle mich, wie schon gesagt, ganz geehrt, liebe Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mir Frage und Antwort zu stehen. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Claudia. Ich bin sehr gerne hier. Dankeschön für die Einladung.
Liebe Claudia, als Namensvetterin habe ich dich jetzt schon vorgestellt, aber ich möchte dich bitten, kannst du vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen teilen, wer du bist und für was du stehst und was du mit den Themen, die ich eben benannt habe, denn zu tun hast?
Ja, sehr gerne, Claudia. Also ich bin seit 1983 im Bereich Finanzen unterwegs, war lange Direktorin bei internationalen Großbanken und habe von Filialleitung bis Private Banking, Betreuung von Unternehmensstiftungen und Verbänden bei der Vermögensanlage alles gemacht, also bis auf M&A alles, und habe mich dann 2003 selbstständig gemacht mit meinem Rankers Family Office. Das ist ein kleines Multifamily Office, das heißt, es betreut mehrere Mandanten und Unternehmer-Office, das sich insbesondere aus der Perspektive der Inhaber um alle finanziellen und betrieblichen privaten Belange kümmert und daraus ganzheitliche Lösungen und Konzepte bieten.
Und das ist ja eine sehr männerdominierte Branche, wenn wir das jetzt nochmal vor Augen führen. Also die Themen Finanzen, Vermögensaufbau. Ja, das ist ja eine sehr männlich dominierte Sphäre immer noch. Und deswegen möchte ich das mal herausstellen, dass du ja schon seit so, so vielen Jahren genau in dem Bereich tätig bist.
Ja, das ist so, Claudia. Das ging früher bei den Führungsrunden. Frau Rankers, meine Herren, und da, ja, das war ganz lange so. Ich war auch ganz oft in diesen Häusern, wo ich war, in allen Banken, die erste Frau, die dann irgendetwas gemacht hat. Aber vielleicht so viel als Anekdote. Ich hatte früher in der Grundschule mehr Einladungen zu jungen Geburtstagen als zu Mädchen und ich war immer viel mit Jungen zusammen. Ich mochte das sehr pragmatisch und auf die Bäume klettern und irgendwas anderes machen. Insofern kannte ich das. Und da ich sonst immer mehr an Lösungen interessiert bin und Ergebnissen, ist mir das eigentlich egal, wer da im Umfeld war. Also das habe ich nicht so wahrgenommen, kenne aber auch schon das Thema Mobbing, weil wir Frauen dann in bestimmten Kreisen nicht so gerne gesehen waren. Also ja, habe ich auch alles erlebt.
Ja, hast du auch alles erlebt. Und wahrscheinlich haben all die Erfahrungen ja auch dann dazu beigetragen, dass du diese Art von Arbeit jetzt auch anbietest und auch ehrenamtlich aufgenommen hast, auf die wir jetzt mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen. Claudia, ich habe dich unterbrochen. Es tut mir leid, du hast gerade erzählt dafür, wofür du stehst. Was sind noch so deine Themen und was möchtest du hier noch teilen in diesem Podcast?
Also ich finde, nach Erfahrung von über 40 Jahren, das ist wichtig, dass die Menschen das ihre Finanzen ganzheitlich betrachten, wirklich sich alles ansehen und dann gucken, dass die Dinge auch zueinander passen. Ich sage mal Vermögensstrukturierung, Kapitalanlagen, Finanzierung, Unternehmensgründung, Kapitalbeschaffung, Wachstum und Vorbereitung auf den Unternehmensverkauf. Da sind ja immer viele Dinge, die da zusammenkommen. Ich sage mal, jeder hat Konten, er braucht Vollmachten. Jeder muss gucken, ob er eine testamentarische Regelung braucht, einen Ehevertrag und Gesellschaftsverträge. Und ich kann dir sagen, liebe Claudia, das ist erschreckend, obwohl die alle lange ihre Berater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte haben. Wenn ich neues Mandat habe, dann passen 80% nicht zusammen oder sind nicht durchführbar. Oder auf einmal sind die Kinder doch Erben ganz kurz und können die aber nicht antreten, weil nicht qualifiziert. Also das ist ganz wichtig, auch mal so ein Risikomanagement für seine Dinge dort zu tun und am Ende des Tages auch zu gucken, womit fühlen die Menschen sich wohl? Es gibt keine optimale Kapitalanlage oder Firmenstruktur. Es gibt nur eine, die zu den Menschen passt. Und auch darauf zu achten und dann mit diesem Wunsch auch seine Beratenden auszufiltern, die dann viel Erfahrung haben und dann ihre besten Wegbegleiter sind.
Und dein Unternehmen heißt Rankers Unternehmen Familie Vermögen. Also die Familie steht auch, und ich sehe ja gerade dieses Logo bei dir noch im Hintergrund, das können jetzt unsere Zuhörerinnen nicht sehen, ganz schön in der Mitte. Und du hast ja auch schon von einem ganzheitlichen Ansatz gesprochen. Warum ist dir das so ein Anliegen? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen hervorkehren. Du hast das jetzt schon angesprochen, aber vielleicht magst du dazu nochmal Stellung beziehen, warum du dich damals genauso auch aufgestellt hast.
Also ich hatte dir ja gesagt, dass ich vorher schon 20 Jahre bei Banken war und habe dann verschiedene Aufgaben gehabt, gerade auch im Kreditgeschäft. Durchleuchtest du ja die Kunden und Kundinnen sehr intensiv. Und ich habe einfach festgestellt, dass da viele Sachen nicht beachtet wurden von diesem Risikomanagement. Passen die Verträge zusammen? Sind sie durchführbar zum Beispiel? Oder sind das die richtigen Anbieter? Es gibt ja auch ganz viele Geschäftsmodelle, die sehr provisionsorientiert sind. Und dann mehr für die Beratenden als für die Kunden. Und all diese Dinge haben mich dazu bewogen zu sagen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte das ganzheitlich betrachten, weil meine Erfahrung in 20 Jahren schon war, dann kommen die besten risikoadaptierten Ergebnisse für die Menschen raus. Und vor allen Dingen, ich kann dann in meiner Welt die besten Ansprechpartner von allen möglichen internationalen Häusern identifizieren, die für dieses Projekt, jeweilige Projekt des Mandanten am besten passen. Und diese Kombination aus Unabhängigkeit und Top-Kooperationspartnern plus der ganzheitliche Ansatz für die Mandanten, das ist einfach am erfolgreichsten. Jetzt muss ich sagen, Claudia, ich quäle ja meine Mandantin noch, aber die können sie wissen, einfach, ich gucke mir das an. Die geben mir ihre Sachen rüber in zum Bereich Finanzen und Verträge und wenn es dann was zu tun gibt, melde ich mich. Also ich checke da ganz viel und sage auch, was ich dann checke und aber ich bin die erst wieder ein, wenn irgendwas zu tun ist. Und deswegen sind die da ganz zufrieden, dass sie alles nur einfach auf meinen Tisch geben und ich mich dann wirklich in ihrem Sinne ganz breit aufgestellt um alles kümmere.
Ja, was für ein Privileg. Und sag mal, darüber hinaus hast du ja noch so viele verschiedene andere Rollen. Und ich habe auch schon eben verraten, dass du unheimlich, also Jahrzehnte von Expertise und Engagement im Bereich der Frauenförderung vorzuweisen hast. Magst du vielleicht jetzt mal teilen, was da deine diversen Rollen schon waren in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wie da deine Verbindung ist und was dich überhaupt dazu bewogen hat, dich für dieses Thema so stark zu machen?
Also ich mache das jetzt 31 Jahre seit 1994, liebe Claudia, und vielleicht fange ich mal hinten an. Was hat mich bewogen? Weil ich habe nicht irgendwann, bin ich morgens aufgestanden und habe gesagt, ich mache jetzt Frauenförderung, sondern nein, ich war von einer Kampf aus Ham Frankfurt, aus einer Sitzung von der Deutschen Bank und war im Zug und der Zug war durch die Messe in Hannover so voll, dass ich im Prinzip Klasse, die ganze Zeit auf dem Gang gestanden habe und habe genau auf meinen 30 Zentimetern stehen können. Und in dem Zug war eine Gruppe von Business and Professional Women Germany, die kam von einer Bundestagung zurück. Und dann kamen wir natürlich ins Gespräch, wir hatten ja fast 2 Stunden und die haben dann gefragt, ja, wie es denn bei mir so aussieht und was ich dann so mache. Und ich bin ja schon mit 17 Jahren und 2 Monaten. Nee, 3 Monaten, nee, jetzt von 3 Monaten war ich ja schon Mutter. Also ich habe ja alles schon vorgezogen, war schon verheiratet und war Mutter und dann haben die, und habe trotzdem Karriere gemacht. Ich war bei meinem ersten Arbeitgeber, wo ich 83 angefangen habe mit der Ausbildung, die erste Frau nach 120 Jahren in der Innenrevision. Da gab es vorher noch nie eine Frau. Ich war die erste Frau, die im Kreditgeschäft in der Beratung war, also nicht im Schreibbüro, sondern in der Beratung. Die erste Betreuerin, die erste Frau, die in Montabaur angemeldet war. Da gibt es ein GBF, das ist ein Seminar, wo man die Qualifikation bekommt, Vorstand zu sein in einer Volksbank jeder Größenordnung. Und da war auch noch nie eine Frau aus dem Haus. Also so Sachen halt. Und auch danach bei der Deutschen Bank ging das auch genauso wieder weiter. Ich bin mit 28 da als Quereinsteigerin, als Leiterin einer Kreisstadt sozusagen eingestiegen und war auch da die erste Frau im Jahrgang Financial Consultant an der Ruhr-Uni Bochum. Habe auch dann damals den Finanzökonomen über die EBS dann mitgemacht. Ich war die erste Frau im ersten Jahrgang Mentoring der Bank, Cross-Mentoring. Das waren 20 Frauen aus allen Geschäftsbereichen. Und also pro Private Banking waren dann eben auch 4 und da gehörte ich auch mit dazu. Und wir haben dann Sachen mit dem Bereichsvorstand und andere Dinge gemacht. Also so Dinge. Es gab ganz, ganz viel Förderung und das habe ich für normal gehalten. Und die haben mir halt erklärt, dass das nicht normal ist und dass es eine gläserne Decke gäbe. Und ich will mal sagen, ich habe ja dann 95 bis 98 dann meine erste Bundesvorstandsverantwortung übernommen und wir haben mal angefangen bei einer Entgeltlücke von 27,7% und sind jetzt unter 18. Aber du siehst ja, dass ich mache das 31 Jahre, da ist noch ein bisschen was zu machen. Wir hatten damals Frauen in Führungspositionen von 15%, das haben wir jetzt über verdoppelt, das ist schon mal ganz gut. Und das Thema Vereinbarkeit war ganz schlecht. Also, weiß ja noch bei mir, es gab da einen Kindergarten, der war genau 4 Stunden offen, das heißt vor der Arbeit schnell hinlaufen, abgeben, hoffen, dass sich jemand drum kümmert. In der Mittagspause schnell abholen und schnell wieder hochlaufen in die Bank und weitermachen. Meine Schwiegermutter war da so nett und hat sich dann drum gekümmert, aber es gab gar nichts. Also das war wirklich eine ganz schwierige Zeit. Und auch Berufswahl, das haben wir nach wie vor mit als Problem, denn Berufswahl ist eins der Treiber für die Altersarmut. Und auch nachher für den Gender Pension Gap. Also das sind alles so Dinge, die mich aufmerksam gemacht haben und habe gesagt, okay, wenn es bei dir doch ganz gut gelaufen ist, trotz dieser anderen Nebenbedingungen sozusagen, oder dann musst du jetzt dich einsetzen und anderen Mut machen, gucken, wo sind dann die Baustellen, wie kann man damit umgehen. Auch Business Professional Women Germany waren schon damals sehr politisch. Die sind diejenigen, die auch das Thema mit dem Entgelt ganz weit nach vorne gebracht haben und da auch hier jedes Jahr große Veranstaltungen auf den Weg gebracht haben seit über 15 Jahren. Das ist denen zu verdanken, dass das Thema dann auch so hochgekommen ist. Aber ja, das habe ich 3 Jahre gemacht und dann war ich in ganz vielen anderen Vorstandsverantwortungen, auch in meinem Bereich hier Finanzwissen zum Beispiel. Und seit 2013 im Vorstand vom Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz, ein Jahr als Schatzmeisterin und dann als Vorstandsvorsitzende bis 2022. Und da habe ich halt viele Projekte auf den Weg gebracht.
Ja, und um manche Projekte weiß ich schon. Könntest du vielleicht exemplarisch mal sagen, wie da die Arbeit aussieht und was genau ihr da auf den Weg gebracht habt mit dir an der leitenden Spitze?
Vielleicht ist es wichtig, dass wir nicht alle kennen die Landesfrauenräte. Das gibt es bei uns in jedem Bundesland. Und das beachten oder das, was unheimlich hilft, ist die große Zahl von 14 Millionen Menschen, die hinter den Landesfrauenräten stehen. Das ist das größte Netzwerk, was es in Deutschland gibt. Und deswegen kann man mit dieser Zahl auch eine ganze Menge erreichen. Also zum einen fördern wir natürlich unsere Mitglieder. Ich sag mal, 2014 war ich zum Beispiel mit den Hebammen beim Arbeitsministerium, weil es darum ging, und auch Gesundheitsministerium ist das gleiche in Rheinland-Pfalz, dass die Verträge haben mit den Kommunalbeschäftigten für das Thema Geburt und so etwas. Dann habe ich die einfach begleitet, weil ich gesagt habe, ich kann besser verhandeln. Die kümmern sich inhaltlich und qualitätsmäßig ganz toll um das Thema, aber verhandeln ist eben nochmal was anderes. Und dann habe ich die gezielt unterstützt, auch gezielt neue Mitglieder ausgewählt, die mit anderen dann gemeinsam Projekte mitmachen können, so als, sage ich mal, als Verbandsarbeit. Sonst projektmäßig bin ich so jemand, ich komme ja aus dem Bereich Finanzen und Wirtschaft und habe mich dann auch mehr darauf konzentriert. Das heißt, wir haben zum Beispiel 2016 waren wir bei der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz und haben gesagt, wir müssen was tun. Es fehlt das Bewusstsein für die Steuerklassen und die Auswirkungen später auf Renten, auf Vermögenswerte und so weiter. Und nach 2,5 Stunden haben sie dann eingesehen, dass es auch definitiv was zu tun gibt, weil sie gesagt haben, okay, ja, wir haben auch ganz viele Mandantinnen, die haben akademische Titel, die hatten auch gute Jobs vor den Kindern. Dann ist der Ehemann durch Heirat und Geschäftsführungsfunktionen in Anteile reingewachsen. Dann gab es Anfang der 50er eine Neubesetzung des Beifahrersitzes. Also sie konnte aussteigen und kam das Thema Altersarmut auf den Tisch. Und das, obwohl die überhaupt nicht dumm waren, unwissend oder irgendwas, sondern was war zu dem Zeitpunkt auch vom Steuerberater oft gar nicht anders beraten. Die haben dann als Teilzeitjob Marketing und HR gemacht und Personal, aber eben nur als Teilzeitjob. Und dann hat das nachher für die Rentenansprüche wenig gegeben. Also wir haben gesagt, wir müssen das erklären und einfach gemacht. Es gibt einen Steuerleitfaden, der heißt Steuerzahlen, aber richtig. Der geht natürlich für Männer und Frauen, aber der erklärt halt die Kombination dieser Steuerklassen und welche Auswirkungen das hat, auch auf Lohnersatzleistungen, auf Altersvorsorge. Ich habe die existenzgefährdenden Risiken noch mit reingebracht. Einfach sogar die großen WP-Gesellschaften finden es gut, weil sie sagen, es ist einfach und gut erklärt. Und da ist auch mein Thema, wenn ich das anspreche, möglichst wählt in Deutschland hier vier Faktor als, dann seid ihr fast so wie nach der Einkommensteuererklärung. Und da wird das persönliche Einkommen auch gewürdigt, denn in der Steuerklasse 5 bleibt von dem, was man auch wert ist, doch noch sehr, sehr wenig übrig. Und deswegen haben wir gesagt, das ist wichtig. Und vielleicht in dem Zusammenhang haben wir auch was ganz Wichtiges erreicht. Wir haben geschafft, 2017, noch vor der Bundestagswahl, dass das verabschiedet wurde, dass die Person mit der schlechteren Steuerklasse, der 5, schon in der Trennungsphase, also das heißt lang vor der Scheidung, in die Steuerklasse 4 wechseln kann. Und zwar auch alleine. Und auch das Gutschriftskonto ändern kann. Weil die gelebte Wirklichkeit, das haben die Steuerberaterinnen dann auch sozusagen zugegeben, ist, dass er weiterhin schön in der 3 war, hat dann die höheren Nettolöhne genommen. Und hat sich dann auch die Steuerüberzahlung, Einkommensteuerüberzahlung von ihr auf sein Konto zahlen lassen. Und alleine dieser gesetzliche Anspruch war natürlich für die ganzen Alleinerziehenden, in der Regel sind jetzt 85% Frauen, die Alleinerziehenden, das ist ein Riesengeschenk. Also wir reden da über viele, viele, viele Millionen bis Milliarden im Jahr, die als wirtschaftlichen Vorteil aus diesen Dingen ziehen. Und wir haben auch geschafft, zum Beispiel mit dieser großen Zahl 2020, dass das Kurzarbeitergeld erhöht wurde. Also da habe ich auch gleich im März zu unseren Arbeitsminister Hubertus Heil angeschrieben und habe ihm die Situation dargelegt und am nächsten Tag sogar der Staatssekretär um 7:30 am Freitag angerufen hat gesagt, okay, wir haben verstanden, wir müssen was tun. Also das sind so wo wir dann auch gucken, dass wir spitz, es ist halt Ehrenamt, ne, 20 Stunden die Woche, aber dass wir da was erreichen. Oder das andere ist, ich habe ein Unternehmerinnetzwerk eingerichtet 2018, was sich mit der Wirtschaftsministerin trifft, ein Think Tank, der interdisziplinär mit Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft in ganz kleinen Kreisen zusammenkommt, um da Probleme durchzusprechen. Ja, und dann gibt es seit 2018 auch den bundesweiten Preis Erfolgreiche Frauen im Mittelstand. in Kooperation mit Professor Dr. Nadine Kammerlander, die ist Co-Institutsleiterin vom Institut für Familie, Unternehmen und Mittelstand der WAU Otto Beisheim School of Management. Und das haben wir jetzt schon viermal durchgeführt. Da können sich Frauen aus der Geschäftsleitung bewerben mit 50 bis 1000 Beschäftigten. Und das sind auch wieder ganz tolle Kandidatinnen dieses Jahr. Und wir haben auch am 1.7. auch schon die Preisträgerin ausgewählt. Aber da sieht man schon, wie viel in den Unternehmen steckt. Und bei mir oder uns beiden, Nadine und mir, ist es wichtig zu zeigen, natürlich sind Frauen genauso erfolgreich. Diese Punkte von wegen gläserne Decke, Frauen kommen sie weniger hin und so weiter. Zu sagen, nein, gibt ja genug Erfolgreiche. Und die beschreiben dann auch, wie sie das machen. Und ein ganz wichtiges Kriterium für uns auch, wie kriegen sie die Vereinbarkeit gut hin? Weil über eine höhere Partizipation in der Regel von Frauen im Arbeitsleben reduzieren halt auch die Altersarmut. Ne? Wir wollen also andere dazu motivieren, zu sagen, übernehmt doch Verantwortung. Ne? Das kann ja auch im Angestelltenmanagement sein. Es geht gar nicht darum, dass sie die Inhaberschaft übernehmen und Nachfolgerin werden, aber auch natürlich auch Nachfolgerin werden. Wir wollen Mut machen und mit diesen Role Models andere motivieren, eben da auch da einzusteigen und da mitzumachen.
Das ist
Und
so eine
vielleicht noch.
schöne, ja, wenn ich da kurz unterbrechen darf, weil ich so
Ja.
Gänsehaut hatte. Jetzt sind so wunderschöne Initiativen, ja, und dieses Role Modeling ist so, so wichtig. Und ich finde, also es geht mir so richtig ans Herz zu sehen, dass euch das auch so ein Herzensthema ist, diese Frauen einfach sichtbar zu machen, ja, und dadurch eben auch andere zu motivieren. Also wunder, wunderschön. Aber ich habe dich unterbrochen.
Nein, nein, aber das ist ja, Claudia, vielen, vielen Dank auch für das Kompliment. Aber genau deswegen haben wir gleich angefangen, auch zu sagen, die Kandidatin, die wollen, es geht nicht nur um die Preisträgerin, die Kandidatin, die wollen, die können sich dann auch auf der Seite www.frauen-im-mittelstand.de listen lassen, zeigen lassen. Und auch dieses Jahr wollen alle Kandidatinnen drauf, das finde ich toll. Und was ich gemacht habe, man sieht auch immer die Jahrgänge von davor. Also man sieht seit 2018 sieht man alle Jahrgänge. Wer war Schirmfrau, wer ist in der Jury gewesen, wer waren Sponsoren, damit man sieht, wer hat denn dafür schon mal was getan. Und das ist schon schön, auch wie manche Kandidatinnen dann nachher sagen oder auch Preisträgerin, toll, dass du das gemacht hast. Jetzt sind wir nochmal sichtbarer geworden. Die vorne sind, die sind sowieso alle gut, ne? Aber dann sind sie halt nochmal sichtbarer geworden. Und das ist leider, das ist, also es wirkt, das Projekt wirkt und auch das Bundesweite ist prima aus allen Bundesländern, alle Rechtsformen, alle Branchen. Unterschiedliche Unternehmensgröße, klar, ab 50 bis 1000, aber und auch wie innovativ die sind. Auch dieses Jahr war ein Sonderpreis Innovationen, also das ist schon klasse, was sie dort alles auf den Weg bringen. Und das macht mir so viel Freude, das zu sehen, dass es funktioniert und dass ich natürlich hinterher gucken kann, wie ich die noch weiter vernetzen kann, was sie brauchen, welche Tür ich aufmachen kann. Oder gibt es auch noch mal eine politische Ebene, was könnte da noch irgendwie auf den Weg gebracht werden? Das ziehe ich aus den Projekten ja alles mit raus. Und aus diesem Projekt 2018, dem ersten Preis, habe ich dann gesehen, auch 2020 bei dem Jahrgang, dass da ganz viel Nachhaltigkeit auch schon in Unternehmen ist. Das ist denen auch erst richtig bewusst geworden durch diesen Preis, weil ich gesagt habe, ihr könnt da ganz anders werblich mit umgehen. Es gibt ja schon Untersuchungen, dass es ein wirtschaftlicher Vorteil ist, nachhaltig aufgestellt zu sein, nicht nur im Sinne von Unternehmenserfolg, sondern auch im Sinne von Lieferanten, Kundenbindung, ja, und auch Mitarbeiter zu bekommen und auch im Unternehmen zu behalten. Capgemini hat herausgefunden 2022, dass da im Vorjahr über ein Drittel die Jobs gewechselt haben und 27% davon sogar bereit waren, auf Einkommen zu verzichten. Also Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also habe ich zu Nadine gesagt, Nadine, wir machen ein Buch. Wir machen jetzt ein Buch in 2021, ja, und mit dem Thema Nachhaltigkeit, Frauen schaffen Zukunft im FAZ-Verlag, so eine Buchreihe. Und da hatten wir über 40 Autoren. Sieben aus der Wissenschaft, einer aus der Gesellschaft und der Rest waren Unternehmerinnen und die dann die verschiedensten Aspekte von Nachhaltigkeit beleuchtet haben. Und das ist heute noch genauso aktuell wie 2021. Also hinter der Buchreihe steckt einfach, jeder soll bei seiner Pause, beim Kaffee trinken, beim Tee sagen, okay, was lächelt mich denn heute an? Welcher Name ist es denn? Welche Autorin oder welcher Titel, welcher Beitrag spricht mich an? Und insofern sind alle Bücher so aufgebaut, auch 22 Gründen. Weil das für Frauen oft noch ein schwierigeres Thema ist, insbesondere mit einem
Sehr,
Kapital zu kommen
ja.
und auch den Mut zu finden. 23 haben wir Unternehmensnachfolge gemacht, Frauen schaffen Zukunft. 24, da war es mir ganz, ganz wichtig, Werte zu machen als Klebstoff für Gesellschaft. Nach dem Thema Ukraine, Nahe Osten habe ich 23 gesagt. Am Ende, so ein Buch braucht immer über Gewalt über ein Jahr, von der Konzeption bis es dann auch in der Hand ist. Ja, was ist das Thema? Jetzt müssen wir was machen. Wir müssen irgendwie die Gesellschaft, Bewusstsein für Gesellschaft schaffen und dass wir da eben über Werte, Haltung und solche Dinge sprechen. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen auch den Wirtschaftsstandort Deutschland nach vorne bringen und auch zeigen, was wir hier alles Tolles haben. Also haben wir dieses Jahr Innovationen. Machen wir dieses Jahr Innovationen, Frauen schaffen Zukunft. Und weil das so wichtig ist, haben wir dieses Jahr sogar 51 Autorinnen.
Wow. Und das ist ja jetzt in der heißen Phase, wie ich schon gehört habe. Und wann ist es denn erhältlich? Vielleicht kannst du jetzt schon mal Werbung machen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, am 13.9. Wir werden das vorstellen bei der großen Veranstaltung beim 12. LFR Bistro Innovative Frauen in Mainz. Und an dem Tag, ab dann ist es dann auch erhältlich
Wundervoll.
beim FAZ Verlag.
Natürlich werde ich das alles auch in den Shownotes verlinken, aber wenn ihr jetzt schon mal nachschauen wollt, dann Frauen schaffen Zukunft einfach bei Google oder anderen Suchmaschinen eingeben und dann werdet ihr die wundervollen Bände zu den verschiedenen Themen finden. Genau, aber wie gesagt, alles dann auch noch in den Shownotes. Und
Ich glaube, vielleicht, man kann bei der FAZ gucken, auch welche Autoren, seit letzten Jahr, da haben wir das eingeführt, dass alle Autorinnen auch gelistet sind beim Überblick für den Buch. Das für die Vorjahre ist es jetzt, da hatten wir das noch nicht, aber seit letztem Jahr und auch für diesen Jahr ist es so, dass man alle Autorinnen sehen kann und auch die Beiträge, sodass man sich auch da mal gucken kann, hier interessiert mich das, möchte ich mir die angucken. Aber ich muss sagen, das ist von Weltraum, Robotik, Kunst und KI, Gesundheitswesen, Innovationen, wie zum Beispiel das Abstoßen nach Transplantationen reduziert wird oder wie Antibiotika ersetzt werden können. Es gibt das Thema die Rolle von Beirat und auch von Nachhaltigkeit. Natürlich ist KI in ganz, ganz, ganz vielen Themen drin, aber auch wie man das Ökosystem noch optimieren kann, was es dafür braucht oder wie man auch Ideen, Patente, durch Patente auch Innovationen schützt. Also auch das ist wichtig, aber auch wie man von einer Idee wirklich zu einer Innovation und zu einer Innovationslandschaft kommt und in ganz vielen Schritten auch Menschen mitnimmt. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, denn sowas ist ja in Unternehmen auch in größeren eher so etwas, was ein bisschen verängstigt. Ne? Wie wird denn das jetzt? Und auch jetzt KI verängstigt auch ganz viele. Wie werden sich Jobs verändern? Gibt es meinen Job nachher überhaupt noch oder kann man das alles durch Assistenten und ersetzen und sowas? Also da ist ja ganz, ganz viel im Umbruch und wir wollen einfach zeigen, es geht, Frauen können es auch und wir wollen Mut machen.
Ja, wundervoll. Und ich sehe, du nimmst bei all dem dich selbst so in die Verantwortung. Also so wie du jetzt berichtet hast von all dem, was du auch schon bewegt hast, ja, und die Art und Weise, wie du das formulierst, da spüre ich richtig, dass du dich absolut in der Verantwortung siehst. Und das finde ich so unheimlich inspirierend. Und ich möchte dich aber gerne fragen, wie kam es dazu? Also kannst du das so ein bisschen rekonstruieren? Weil oft ist es so, dass wir denken, naja, die Gegebenheiten im Außen, die sind eben so, wie sie sind und ich kann es mir nicht zutrauen. Das ist eben einfach immer noch ein Thema unter uns Frauen, ja. Aber bei dir mutet das so an, als würdest du einfach sagen, nein, ich trage die Verantwortung und ich gehe in die Aktion. War das bei dir schon immer so? Oder was kannst du sagen, ist das Geheimnis hinter dieser erfolgversprechenden Haltung, die du hier an den Tag legst?
Ich glaube, das ist auch ganz einfach. Also ich denke, das eine ist das Thema irgendwas erkennen und dann zu sagen, okay, ist das was Strukturelles? Ist das was, ist es eine Einzelgeschichte? Hängt das an einer bestimmten Person? Wie könnte dann ein besseres Ergebnis aussehen oder bessere Rahmenbedingungen? Und mit wem kann ich was tun, um das genau in diese Richtung zu verändern? Das heißt, es gibt bei jedem Projekt andere Kooperationspartner oder bestimmte Personen aus der Politik, auch aus der Bundesebene. Also ich will Lösungen, deswegen mache ich Sachen mit Rheinland-Pfalz, aber ich gehe auch genauso auf die Bundespolitik zu, wie ich das gerade schon an Beispielen gezeigt habe, damit da Veränderungen eintreten. Also ich will Änderungen. Und er hatte ja auch am Anfang schon gesagt, ich bin stolze Mutter, seitdem ich 17 bin. Das heißt, meine nachwachsenden Rohstoffe und jetzt auch stolze Oma einer 19-Jährigen. Es ist klar, ich muss was tun. Es gibt die beiden und auch da sehe ich dann, wenn ich sie sehe, immer wieder auch die Notwendigkeit, komm, nicht nachlassen, da kann man noch was machen, da kann man noch was verändern. Und ich sag mal, jetzt gibt es irgendeine Anfrage oder irgendein Thema. Dann kommen die Menschen und rufen mich an und sagen, Mensch, hast du denn noch eine Idee? Und dann habe ich auch meine Idee und dann weiß ich auch, dass die damit weiterkommen. Also das ist manchmal ist es auch nur eine Ideenlieferung, weil andere bestimmte Projekte machen oder auch nur die sichtbar zu machen, Menschen zu vernetzen, um da damit die was gemeinsam erreichen können. Aber mir sind Ergebnisse wichtig. Also Kaffee trinken kann ich überall, aber dann das mache ich in meiner Freizeit dann da, wo ich möchte. Und dann in der Regel hier am Schreibtisch im Ehrenamt, aber nein. Und sonst ist mir wichtig, was rauskommt. Also das ist wirklich, mir sind Ergebnisse wichtig.
Seit wann betreibst du diese ehrenamtliche Arbeit?
1994.
1994, ich habe das vorhin unterschlagen. Das ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit. Also alleine die Zeit, die du da investiert hast, noch neben ja, deinem Unternehmertum, das ist ja wirklich sehr beeindruckend. Und du hast ja ein riesengroßes Netzwerk geschaffen. Und vielleicht magst du darauf eingehen, in welcher Form man da ja partizipieren kann oder auch ja vielleicht auch profitieren kann von all dem, was ihr über die ganzen Jahrzehnte aufgebaut habt. Also wenn unsere Zuhörerin heute merkt, oh, also da fühle ich mich angesprochen, ich fühle mich inspiriert, ich habe da eine Idee, in welcher Art und Weise kann man da auf dich zukommen?
Also ich denke, jetzt einmal ist wichtig zu gucken, in welchem Bundesland sind Sie. Ich habe ja davon erzählt, dass in jedem Bundesland ein Landesfrauenrat oder politischer Frauenrat, wie auch immer die jetzt heißen, ist ja relativ ähnlich, aber eben Landesfrauenräte sind. Dann kann man gucken, wer sind denn jetzt dort Mitglieder. Ja, möchte ich bei einem Mitglied da aktiv sein, weil zum Beispiel bei uns in Rheinland-Pfalz in der Satzung ist es so, wenn ich im Vorstand was tun möchte, muss ich bei einem Mitglied sein, bei einem Mitgliedsverband Mitglied sein. Ich muss da nicht in Verantwortung und in Vorstand sein, aber ich muss Mitglied sein, ja. Und dann ist es zum Beispiel bei uns in Rheinland-Pfalz möglich, wir haben nicht nur Vorstandsmitglied, sondern wir haben auch ein Projektteam. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich sage mal, ich komme von FIDA oder ich komme jetzt woanders her, aber angenommen, ich wäre bei Frauen in die Aufsichtsräte, dann kann ich sagen, Mensch, ich möchte gerne auch in Rheinland-Pfalz das Thema Frauen in Führungspositionen und diese und jene Sachen voranbringen. Können wir das nicht auch zu einem Projekt vom Landesfrauenrat machen? Also FIDA ist sogar bei uns Mitglied, weil diese 14 Millionen auch FIDA die Türen mit aufmachen. Das ist eine ganz andere Zahl und macht eine ganz andere Betroffenheit und Leute hören einfach besser zu. Das heißt, man kann überlegen, ist es für mich sinnvoll, bei einem dieser Mitglieder aktiv zu sein und dann auch dem Vorstand ein Projekt vorzustellen und dann auch als Projektleiterin für ein Projekt auf der Homepage vom Landesfrauenrat sichtbar zu sein. Und das andere ist, wenn man jetzt sagt, ich habe da bestimmte Themen, dann kann man mich einfach unter www.claudiarankas.de findet man mich und kann ja gucken, was ist es für ein Thema und kann mich ansprechen und dann können wir mal sehen. Was von der Zeit her so, Claudia, ich suche mir ja immer meine Projekte, ich habe sie alle schon. Wie sagt eine Freundin, die finden dich, ja. Das ist einfach so. Ich kann ein paar Tipps geben, aber die Menschen müssen es selbst machen. Also ich zunehmend so kriege ich eine Schublade auf, eine Schubkarre vor meine Füße nach dem Motto, kannst du mal? Nee, kann ich nicht. Also ich habe meine Zeit, das sind 20 Stunden die Woche und das ist deswegen auch eine 7-Tage-Woche. Das habe ich ja alles schon. Ich habe ja meinen Hauptjob noch, also der mir sehr wichtig
Genau.
ist, weil meine Mandanten und Mandantinnen liegen mir am Herzen und die sollen da beste Qualitäten, beste Ergebnisse und beste Lösungen bekommen. Das ist ja sozusagen Add-on und also ich bin bestimmt noch die nächsten Jahre voll. Ich brauche jetzt für mich nichts Neues. Also ich suche jetzt nicht wirklich noch irgendwas für meine Zeit.
Ja, das verstehe ich, aber ich finde diesen Drive so gut zu sagen, du hast ein Netzwerk und man kann
Ja.
aktiv werden. Du zeigst auch, wie man in so ein Netzwerk reinkommt, insofern man das möchte, aber es ist eben Eigenverantwortung, ja. Und
Das
darum geht
stimmt.
es ja auch in diesem ganzen Podcast, dass wir eben an unsere Visionen glauben, an ihnen festhalten, aber eben in die Eigenverantwortung gehen oder in
Ja.
anderen Worten selbst ins Tun kommen, richtig?
Das ist halt so gut ausgesprochen, das ist das Thema wirklich. Ich glaube, was bei Frauen dazu kommt, ist erstmal sich das zuzutrauen. Also Frauen stellen tendenziell sowohl beruflich als auch im Ehrenamt und sonst wo ihr Licht in den Scheffel. Also Frauen erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was sie wirklich alles können. Und dann auch zu sagen, ja, ich kann das. Ne? Ich sag mal, es gibt eine Ausschreibung für einen Job, dann sagt der Mann bei 70% Zielerfüllung oder Passform, ja, das bin ich, ist auch klar, da braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Und die Frau hat 120% und sagt jetzt bei der 7. Aufgabe, ja, das habe ich die letzten 3 Wochen nicht mehr gemacht, da weiß ich ja gar nicht, ob ich das noch so gut kann, in Anführungsstrichen. Ich
Hm.
übertreibe jetzt sehr gerne,
Ja,
ne? Aber
aber
das ist halt
genau.
tendenziell so,
Ja.
also erst, für mich kommt erstmal die Selbsterkenntnis, ich kann was. Und auch zu sagen, woran möchte ich denn arbeiten, dass ich mich entwickle, ne? Also auch eine Karriereplanung zu machen. Also wirklich sich damit auseinanderzusetzen und die hat dann auch was mit Vermögensplanung zu tun. Um am Ende zu wissen, wie stehe ich denn da? Und auch zu sagen, wie kann ich es denn alleine machen? Gute Partnerschaften sind super, aber es kann gut sein durch Arbeitslosigkeit, Krankheit des Partners, durch Jobverlust, durch ganz, ganz viele Dinge, dass man eben auch da noch stärker in der Verantwortung ist, insbesondere wenn auch Kinder da sind. Also auch das Thema, da sich mit anzugucken und dann zu sagen und dann auch wirklich zu machen und sich die Netzwerke zu suchen und die Experten, die man vielleicht braucht, um erstmal nochmal Wissen anzuhäufen, dass man diese Sachen auch umsetzen kann. Aber Selbstverantwortung ist schon was ganz Wichtiges und ich glaube, was Frauen auch lernen sollen, das macht ja auch Spaß. Also Verantwortung übernehmen heißt auch, ich kann gestalten. Frauen reden tendenziell nicht so gerne von Macht, weil sie diese Top-Führungspositionen oft mit Macht verbinden. Ja, diese Personen haben auch Macht und Einfluss in der Politik genauso. Aber ich finde es mehr, das geht darum, um Gestaltungsmöglichkeiten. Und das auszunutzen und etwas zu gestalten, das Team mitzunehmen oder was Tolles gemeinsam zu erreichen, ist doch ganz wunderbar. Also auch Freude daran zu entwickeln und auch Stolz, bestimmte Ergebnisse geschafft zu haben. Auch das ist nicht so Sache der Frauen, sich dann hinterher so zu feiern. Aber es ist wichtig, auch mal zu feiern und zu sagen, komm, das haben wir jetzt geschafft, das ist super.
Ja, oh, das finde ich ganz, ganz toll, dass du das sagst, weil das ist sowas praxisnahes, ja, und sowas, was wir uns alle, ja, was wir alle kennen. Denn diese scheinbare Schüchternheit oder nicht, you don't want to brag, sagt man ja im Englischen, also nicht so angeben wollen, ja, das ist was, da können sich ganz, ganz viele mit identifizieren, aber im Umkehrschluss ist es ja ganz wichtig, ja, dadurch eben auch sein Selbstbild zu korrigieren und eben wirklich sich auch mal zuzugestehen, die eigenen Erfolge so sichtbar zu machen und zu feiern. Und dann darf davon auch noch mehr kommen. Und ich fand es übrigens so wundervoll, dass du mal ein Stück weit aus dem Nähkästchen geplaudert hast und erzählt hast, wie es bei dir damals war. Du warst noch ganz junge Mutter, ja, und du bist einfach vorangegangen, weil es ist ja deine Frauengeneration, der wir es verdanken können, dass wir jetzt ja auf dem Plateau sind, auf dem wir sind. Natürlich wollen wir noch mehr, natürlich gibt es da immer noch Dinge, die es zu verändern gilt, aber du warst die erste Frau, wie du vorhin eindrucksvoll dargelegt hast, in so vielen Positionen. Und ich fand, was bei mir hängen geblieben ist, ist der Satz, für mich war das normal. Und diese Haltung finde
Ja,
ich genial. Du hast das gar nicht hinterfragt, für dich war das einfach normal und damit hast du Dinge ins Rollen gebracht. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen?
vielleicht, das ist vielleicht so eine Erziehungssache. Ich komme aus dem Haushalt mit Beamten und jemand im Einzelhandel, sozusagen mein Vater war Beamter und meine Mutter eben im Einzelhandel. Wir sind einfach so erzogen worden, dass alles möglich ist. Ne? Also für uns war Bildung wichtig und nach dem Motto, das Beste, was wir euch mitgeben können, ist eine gute Bildung und Ausbildung und damit könnt ihr alles machen, was ihr wollt auf dieser Welt. Also dieses Thema Thinking out of the box hatten wir schon in den 70ern. Und deswegen, das ist vielleicht auch das die Vorgehensweise, die mich in den ersten Jobs am Anfang vielleicht ein bisschen fast in der Probezeit ins Wanken gebracht hat bei den anderen, weil die das so nicht kannten, überhaupt nicht kannten. Und aber für mich am Ende hat sich das durchgesetzt. Ne? Also für mich war, als ich bei der Deutschen Bank das übernommen habe und es gab dann Dinge, Anrufe von potenziellen Kunden und anderen Dingen, wo ich festgestellt habe, damals gab es dann auch noch Telefonbücher und so etwas, auch intern, ja. Es gibt es weder in Göttingen noch gibt es das in Hannover, also rufe ich gleich in Frankfurt an. Es dauerte 2 Stunden, dann hat mein Chef angerufen, hat gesagt, ich möchte doch bitte diesen Weg einhalten, wo ich dann gesagt habe, das ist ganz prima, aber diese Funktion gibt es in diesen Telefonbüchern nicht und wir haben lauter Kommunikationsverluste oder Probleme, wenn ich dann das 27 Mal transportieren lasse, bis ich zu der Person komme, die in Frankfurt dafür zuständig ist. Das mache ich doch lieber selbst. Ne? Oder ich habe zum Beispiel auch Kreditgeschäft, große Sachen im Millionenbereich gemacht und deswegen durfte ich einmal im Monat nach Hamburg fahren zu einer Spezialeinheit, die sich dann um solche Dinge gekümmert hat. Aber hat er auch gesagt, das macht gar keinen Sinn, Ihnen das zu verbieten. Das ist von wegen, das macht jetzt hier irgendjemand anders, sondern nein. Die Sachen kamen alle zu mir auf dem Tisch. Ich hatte auch die Rennbahn in Bockenheim, also alles so Dinge da, wo ich denke, in Northeim, das ist eine kleine Kreisstadt hinter Göttingen, so mit 70.000 im Umfeld. Ja, die Sachen sind immer zu mir gekommen, weil die Leute gesagt haben, die hat eine Idee mehr, die kann sowas managen und die macht das dann einfach. Also ich habe immer gelernt, ich mache, tue es dann einfach und ich suche mir die Menschen, die dafür richtig sind und das habe ich dann eben auch in den Häusern gemacht und habe gesagt, okay, mit dem geht das, mit der geht das und dann bringen wir das doch inhaltlich voran. Ja, das war nicht üblich, aber ich glaube, das ist das, was sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt sehr zielführend ist, immer zu sagen, mit wem kann man was am besten machen und am Ende vor allen Dingen auch der Gedanke, das muss Win-Win sein, das muss einen Mehrwert haben, sonst braucht man gar nicht loszulegen. Also es gibt kein einziges Projekt, was ich mache, was wo es darum geht, was hat denn Rankas oder vielleicht auch finanziell davon. Nein, ist egal, auch bei Mandanten fängt es da an, was brauchen die, was ist für die wichtig, was muss ich da als Infrastruktur haben, welche Partner brauche ich dafür, damit das gut gelingt und so auch im Ehrenamt. So Nadine Kammerlander hat mal gesagt, nachdem wir dann den ersten Jahrgang fertig hatten, ein bundesweiter Preis und dann auch noch das Buch sagt, wie du bist eine pragmatische Visionärin. Am Anfang habe ich es ja gar nicht geglaubt. Also dem ersten Verlag, wir haben ja viele Sachen dann angefragt oder ich habe viele angefragt und da hatten wir genau 6 Monate. Ich wollte am 12. Juni das Buch in der Hand halten. Und alle haben gesagt, das geht doch gar nicht in 6 Monaten. Doch, ja, das geht natürlich. Und mit 40 Autoren, ja, das geht. Und dann war auch so. Am 12. Juni hatten wir das Buch und deswegen ist es auch weiter der FAZ-Verlag, weil die uns damals Vertrauen geschenkt haben. Meine anderen Co-Herausgeberinnen fanden das jetzt doch sehr sportlich, deswegen nehmen wir uns jetzt 9 Monate. Auch Gerstin
Und
hat
selbst das
erzählt.
ist sehr, sehr sportlich. Auch ein Jahr ist sehr, sehr sportlich.
Ja.
Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg.
Ja,
Ja,
genau,
also.
weil ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Ich denke, alle Projekte vom Ergebnis her, auch bei Mandanten, wenn die gründen, dann reden wir über den Exit. Was soll dann, was soll dann sein, wenn sie verkaufen oder weitergeben? Und dann füllt sich das mit ganz anderen Inhalten. Auf einmal kann man groß denken. Man findet die richtigen Menschen, die man dafür braucht. Man findet auch die Maßnahmen, die Projektschritte. Das ist dann, also ich bin sehr einfach gestrickt. Ich gucke eben, was hinten rauskommen soll, wie man dafür braucht. Und dann ziehe ich das zurück auf die T0, sozusagen auf die Ausgangssituation, konzipiere das und lege dann los.
Das ist total motivierend und inspirierend und du sagst das so ja so charmant mit ganz einfach gestrickt und ich weiß, was du damit sagen möchtest, aber es ist natürlich nicht einfach gestrickt, sondern also einfach sehr, sehr Ja, emancipated, ja, und sehr, sehr motivierend, aber auch ganz klar, genau das Wort habe ich gesucht, ne? Also dieses, weil das hat ja so eine negative Konnotation zu sagen, ganz einfach gestrickt, aber ich finde, es ist unheimlich klar. Es ist diese Klarheit. Und würdest du nicht auch sagen, es gehört ein bisschen Mut dazu? Würdest du dich als mutig bezeichnen?
Ich höre das. Ich habe für mich das Wort Mut nie. Also für mich ist das, hat das keine, für mich persönlich hat das keine Relevanz. Weil, wenn ich was tue, muss ich machen. Also ich hatte auch, wir sprechen ja auch noch über mein Unternehmen. Mir war damals klar, die Banken wurden zu haptisch, auch die Provisionen in den Produkten wurden zu groß. Das hat mir alles nicht mehr gefallen. Und ich habe seit dem ersten Tag 1983 beschlossen, ich will niemals die Straßenseite wechseln, weil mir ein Kunde entgegenkommt oder ein ehemaliger Kunde, weil irgendwas nicht gut gelaufen ist oder irgendwas nicht da. Das habe ich mir echt vorgenommen und geschworen. Und deswegen habe ich auch gesagt, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Ne? Ich habe eine tolle Karriere und hatten noch ganz viel vor und hatte auch wirklich ein sehr schönes Einkommen und alles Mögliche als Direktorin. Aber das wollte ich nicht. Und habe gesagt, okay, dann musst du es besser machen. Und dann habe ich gesagt, okay, in Unabhängigkeit kann ich mir ja die besten Partner suchen und auch die Dinge tun, die für Mandanten jetzt in dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise aus meiner Sicht am erfolgsversprechendsten sind und habe das dann gemacht. Aber ich hatte eben auch einen Plan B, in Anführungsstrichen, Claudia. Ich habe gesagt, worst case, wir haben bei null angefangen, wir hatten keinen einzigen Mandanten. Ja, nichts, ja. Dann gehe ich halt noch irgendwo arbeiten, putzen oder mache irgendein Projekt oder Plan C. Dann gehe ich wieder als Direktorin in irgendeine Bank zurück und mache dann eben doch was anderes. Es kann ja immer sein, dass ein Markt irgendwas nicht annimmt oder warum auch immer irgendwas vielleicht dann anders laufen könnte. Und diese Bereitschaft habe ich von Anfang an gehabt. Dann musste ich ja gar keine Angst haben und musste ja gar nicht mutig sein. Musste ja einfach nur arbeiten.
Das liebe ich, ja. Sehr schön. Oh, ja, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert.
Ja, ich glaube, dass diese Einstellung hilft zu sagen, ja, was ist denn, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert? Was machst du denn dann? Tja, auch beim Ehrenamt ist es ja wichtig, dass die Sachen funktionieren. Also so ein Buch muss fertig werden und auch so ein bundesweiter Preis muss laufen. Und das war dieses Jahr zum Beispiel auch nicht einfach mit den Bewerbungen, weil die Frauen so stark mit vielen anderen Themen beschäftigt sind, auf eine gute Anzahl da zu kommen. Ich habe das geschafft, aber das waren eben noch 4 Wochenenden extra. Das ist einfach so, ja. Du musst dann auch Leute ins Handeln bringen. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist schon auch immer in der Erziehung drin. Wenn du was anfängst, machst du es auch fertig. Oder wenn dann so viele Dinge dagegen sprechen, die man auf dem Weg kennenlernt, dann muss man mal sagen, okay, das geht nicht, weil. Also, aber das ist mir noch nicht passiert. Also, das hatte ich jetzt bei dem Projekt noch nicht. Aber dann theoretisch auch das, da muss man eben ganz klar dran sagen, das funktioniert jetzt nicht aus den und den Gründen. Und deswegen ist der Weg jetzt besser. Das müssen ja Unternehmer auch tun. Es gibt ja
Ja,
manchmal andere Realitäten oder
natürlich.
Lieferkettenveränderungen und so etwas. Da muss man eben sagen, das geht jetzt nicht mehr oder wir müssen einen neuen Markt finden. Dann ist das so, dann gibt man einen Geschäftsbereich irgendwo in Russland auf und sagt, okay, was sind jetzt meine neuen Geschäftspartner als Beispiel. Das ist auch das finde ich ganz normal.
Und als pragmatische Visionärin, die du bist, wie wir ja gehört haben, gibt es jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne unbedingt unseren Zuhörerinnen noch mitgeben?
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ob im Job oder im Ehrenamt zu sagen, wer bin ich denn? Sich zu positionieren und zu sagen, ich bin jetzt im Fahrstuhl mit der anderen Claudia. Ich habe jetzt genau 3 Sätze. Was erzähle ich? Was ist mein Mehrwert, den ich bringe? Was ist meine Positionierung? Was tue ich? So ein Elevator Pitch zu haben. Und auch wirklich zu sagen, was will ich? Und dann auch zu sagen, wie mache ich mein Selbstmarketing? Und auch wirklich, ich weiß das noch von meinen ersten Veranstaltungen bei der Deutschen Bank. Ich war ja auch die einzige Leiterin da in der Stadt und im Umfeld. Ich habe mir am Anfang einen Zettel gemacht, einen kleinen Zettel, und habe draufgeschrieben, wen will ich da, wo will ich mich vorstellen, wer kriegt meine Visitenkarte und was will ich noch mit wem besprechen. Ich kann ja sagen, bei dem ersten Event nach 1,5 Stunden, es war natürlich noch nichts fertig von diesem Zettel. Der wurde immer schwerer. Am Ende hatte er 10 Kilo und ich wusste, wenn ich jetzt nicht loslaufe, ist das Event zu Ende und ich habe nichts getan. Also beim ersten Mal war das auch für mich schwierig. Aber das habe ich so fest installiert, dass es jetzt einfach, brauche schon lange keinen Zettel mehr, aber ich mache es auch. Ich gehe nirgends hin, ohne zu sagen, mit wem wollte ich wie sprechen und was ist da passiert. Also das ist immer so, egal wo das ist. Oder ob es der Ministerpräsident ist oder jetzt ja, in Rheinland-Pfalz oder irgendjemand. Ich habe immer irgendjemanden, den ich dann begrüßen möchte und dann sagen möchte oder auch jetzt Autorin gewinnen bei allen möglichen Veranstaltungen für das nächste Buch. Das ist das Thema. Also laufe ich los, nachdem die auf der Bühne waren und sage, super, sie würden wunderbar in das Buch reinpassen und so sieht das aus. Ja, das gehört für mich heute mit dazu. Also wirklich zu sagen, Selbstmarketing zu machen. Es war ja noch nie so einfach wie jetzt, Claudia. Also ich bin jetzt nicht die große LinkedIn- und Posterin oder noch irgendwelchen anderen Kanälen. Dafür fehlt mir so die Zeit. Auch das werde ich demnächst vielleicht noch besser machen. Aber auch das zu machen, sich sichtbar zu machen und vor allen Dingen gezielt Netzwerke auszuwählen und dann auch was Aktives zu tun. Also nur Mitglied zu sein, so Konsumentin, das war noch nie meins. Aber da auch zu gucken, wer ist denn das? Wen brauche ich zum Beispiel für fachliche Themen? In welches Netzwerk gehe ich da rein? Wen brauche ich für politische Themen. Verband der Unternehmerinnen, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, die Familienunternehmer, je nachdem, wer passt zu mir und wer kann auch meine Interessen im Sinne von Lobbyismus da noch mit stärken. Und also wirklich beide Ebenen. Und welches Netzwerk habe ich für mich persönlich, wo ich weiß, das ist eine vertrauliche Gruppe und ich kann mal alles auf den Tisch legen. Auch mal Sachen, die nicht, also wo ich nicht weiterkomme oder Situationen, wo ich sage, ich würde einfach mal gerne mit jemandem vertraulich drüber sprechen, ich brauche mal ein Fremdbild oder so etwas. Also, dass man sich wirklich diese drei Netzwerke ganz gezielt sucht. Und vor allen Dingen am Anfang aber erstmal sagt, was kann ich denn reingeben und dann erst zu nehmen. Dann funktionieren die auch besser.
Oh, das sind solche handfesten Tipps und so gut strukturiert. Ich danke dir von Herzen, aber für mich auch ganz, ganz viel mit dabei.
Sehr gerne.
Liebe Claudia, wir haben ja jetzt schon auch angesprochen, wo und wie man dich und die verschiedenen Initiativen und Projekte findet. Gibt es da noch irgendeine Adresse, die wir jetzt nochmal wiederholen oder die du hinzufügen möchtest? Oder
Ja, vielleicht vom bundesweiten Preis, das findet man unter www.frauen-im-mittelstand.de mit
ja.
allen Jahrgängen. Und vielleicht, wenn du deine ganzen Zuhörer nochmal motivieren kannst, die können beim Innovator des Jahres, so heißt die andere Seite, gibt es einen zusätzlichen Award, nämlich meinen bundesweiten Preis. Da, FIM heißt ja der Frauen im Mittelstand, wo die Kandidatinnen sich listen kann lassen können und wo vom 15. August bis zum 14.9. 4 Wochen lang für die Kandidatin jeder, der einfach draufklicken möchte, auch abstimmen kann. Letztes Jahr waren es für 18.590 Menschen und ich fände es schon ganz toll, wie wir die 20.000 knacken. Und aber einfach nur, um auf das Thema aufmerksam machen, zu machen. Natürlich sind Frauen erfolgreich und natürlich ist es toll, Verantwortung zu übernehmen, Mut zu machen, andere auch Karriere und Verantwortung zu übernehmen, auf mehr Frauen in die Arbeit zu bekommen, um Altersarmut zu reduzieren. Das steckt ja alles so mit dahinter. Aber an dem Tag beim Klicken geht es bloß darum, innerhalb von 2 Minuten mal durchzugucken, aber was finde ich denn toll, welches Unternehmen, welches Geschäftsmodell fehlt mir und dann für eine der Innovatorinnen zu voten. Das fände ich ganz toll.
Das
Und
ist super.
ansonsten findet man mich einfach unter Claudia Rankas.
Wundervoll. Und wir werden all das natürlich verlinken und jetzt auch das Letztgenannte mit dieser Befragung und so 2 Minuten kann sich bestimmt jedem mal nehmen. Da werden wir ganz, ganz viel Werbung machen, sodass möglichst viele Stimmen eingeholt werden. Liebe Claudia, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir deine kostbare Zeit hier zur Verfügung gestellt hast, dass du so empowert hast, so inspiriert hast. Ich danke dir von ganzem Herzen.
Sehr, sehr gerne, liebe Claudia. War mir eine Freude.
Auf bald, meine Liebe. Tschüss.